What is Christmas for you?
Was bedeutet Ihnen Weihnachten?
Christmas is a happy time and it has many different aspects to it.
Weihnachten ist eine fröhliche Zeit. Für Christen ist es natürlich in erster Linie ein großes religiöses Fest. Aber es ist auch ein weltliches Fest in der Mitte des Winters, das in der nördlichen Hemisphäre in kalten Ländern im Dezember gefeiert wurde. Lange bevor das Christentum aufkam, liebten es die Menschen zu schlemmen und zu trinken und sich für den kalten Berg zu wappnen, der im Januar, Februar und März serviert wird, während sie auf das Kommen des Frühlings warteten.
And March while they awaited the coming of spring. And so it's really.
Es handelt sich also um ein ursprünglich heidnisches oder weltliches Fest, auf das das Christentum aufgesprungen ist. Und es ist großartig. Und das ist es, was Weihnachten für mich bedeutet. Es ist ein Fest, das alle mit einbezieht. Denn wenn man es als religiöses Fest betrachtet, dann ist das natürlich für viele Menschen der Kern des Festes. Aber wenn man es als eine Zeit des Schlemmens und Trinkens, der Familie, der Kinder und des Zusammenseins betrachtet, ist das auch in Ordnung. Denn es hat eine Tradition, die länger zurückreicht als das Christentum selbst. Und all das kommt in dieser Weihnachtszeit sehr glücklich zusammen.
And it all comes together very happily in this season of Christmas. So I look forward to it every year.
Deshalb freue ich mich jedes Jahr darauf. Und natürlich, wenn Sie fragen, was es für mich ganz persönlich bedeutet, dann muss ich sagen, die Musik. Denn in der Musik wird die Botschaft von Weihnachten so perfekt transportiert, die religiöse Botschaft von Weihnachten und auch die Festlichkeit. Wir haben so viele wunderbare Weihnachtslieder und Weihnachtshymnen, die ausdrücken, was uns in dieser Zeit des Jahres auf dem Herzen liegt. Für mich als Komponist und Dirigent ist es eine meiner arbeitsreichsten Zeiten im Jahr. Ab dem 26. Dezember entspanne ich mich ein wenig.
I relax a little once we get to December the 26th.
This will be my next question.
Das wäre auch meine nächste Frage. Wie klingt Weihnachten? Klingt es jedes Jahr gleich oder hört sich Weihnachten immer anders an für Sie?
Are there different sounds in your heart, in your mind?
I think Christmas is one time of year when everybody thinks of the sound of a choir.
Ich glaube, Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der jeder an den Klang eines Chores denkt. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass Chöre ihre Weihnachtsgottesdienste und Weihnachtskonzerte zu etwas Besonderem machen, weil es vielleicht die einzige Zeit im Jahr ist, in der die Öffentlichkeit den Klang eines Chores zu hören bekommt. Ich liebe natürlich auch weihnachtliche Sololieder und es gibt eine kleine Literatur für weihnachtliche Orchestermusik. Aber für mich ist der entscheidende Klang von Weihnachten der Klang eines Chores.
For me, the defining sound of Christmas has to be the sound of a choir.
Do you have? Gibt es für Sie etwas ganz persönlich wie ein besonderes Weihnachtsgefühl
every year?
Well, usually it's anticipation.
Normalerweise ist es die Vorfreude, denn wie bei allen Vergnügungen im Leben ist die Vorfreude manchmal fast das Beste. Und wissen Sie, das Tolle an der Weihnachtsmusik ist, dass sie mich nie enttäuscht. In England kochen wir am ersten Weihnachtsfeiertag Truthahn. Und was passiert? Vielleicht verbrennen wir den Truthahn und er schmeckt nicht so, wie er sollte. Oder vielleicht empfangen wir Besuch und statt sich zu freuen, fangen sie an zu streiten, wenn sie alle zusammen sind. Und sie sind vielleicht gereizt oder trinken ein bisschen zu viel. Vielleicht läuft es also nicht immer so perfekt. Aber die Musik ist es, die es jedes Jahr perfekt macht. Der Geist der Weihnachten, ob geistlich oder weltlich, ist in der Musik und in den Worten der Weihnachtslieder enthalten. Und das ist für mich das Herzstück von Weihnachten.
Gibt es für Sie diese eine Melodie, oder vielleicht zwei oder drei, die Sie auf jeden Fall hören müssen, damit Sie dieses Weihnachtsgefühl bekommen?
To have this Christmas feeling?
Interessanterweise gibt es sie. Es gibt zwei, die ich herausgreifen würde, und sie sind beide deutschen Ursprungs.
One is Es ist ein großes Entsprungen, which is...
Wir wissen nicht, wer die Melodie komponiert hat. Aber wir wissen, dass das bekannte vierstimmige Arrangement von Michael Pretorius stammt, der in der Tat ein großer Weihnachtskomponist war. Er liebte offensichtlich Weihnachtsmusik, denn er schrieb und arrangierte eine ganze Menge davon. Und hier schafft er gleich zwei Dinge: das sanfte Nachdenken über die Jungfrau Maria und dazu etwas Robustes, die Gewissheit, dass Weihnachten kommen wird und dass es ein Moment der Freude in jedem Jahr sein wird. Deshalb steht Es ist ein Ros entsprungen auf meiner weihnachtlichen Favoritenliste.
So, Es ist ein Ros entsprungen would have to be on my Christmas list of favorites. And then the other one.
Und dann das andere, an das ich immer denke, ist das Engelslied In Dulci Jubilo. Die Melodie ist ihr eigener Kanon, was ein ziemliches musikalisches Kunststück ist. Wer auch immer diese Melodie komponiert hat, er hat sie so arrangiert, dass, wenn eine Stimme beginnt, eine andere Stimme einen Takt später folgen kann und alles zusammenpasst. Es ist also ein kleines musikalisches Wunder an sich. Die Legende besagt, dass es zum ersten Mal am Weihnachtsabend im Jahr 1482 gesungen wurde. Der deutsche Mystiker Heinrich Seuse glaubte, dass es ihm von den Engeln vorgesungen wurde, die in einer wundersamen Vision zu ihm kamen. Und so schrieb er den Text und die Melodie auf. Es ist ein makaronisches Lied, so heißt das mit dem technischen Begriff. Aber es bedeutet einfach nur, dass die Worte eine Mischung aus Latein und Deutsch sind. Und ich denke, dass die lateinischen Teile das sind, was der Engel gesungen hat. Denn Engel singen natürlich auf Latein. Und dann ist das Deutsche das, was Heinrich Seuse gesungen hat. Und so singen die Engel. Und Heinrich Seuse singt.
Nun singet und seid froh.
Es ist einfach eine wunderbare Verschmelzung von Himmel und Erde. Irgendwie kommen die beiden Sprachen zusammen und es ist eine Melodie, die Freude ausdrückt und den Geist des Tanzes zum Ausdruck bringt. Man muss schon ein Herz aus Stein haben, um nicht tanzen zu wollen, wenn man dieses Lied hört. Und so bleibt es immer eines meiner Lieblingslieder und ich hoffe, es zu hören. Es gibt natürlich viele Versionen davon. Eine, die in England sehr beliebt ist, stammt von einem begabten englischen Amateurmusiker namens Robert Lucas Purcell aus dem frühen 19. Jahrhundert. Johann Sebastian Bach hat zwei Versionen für die Orgel geschrieben, die beide berühmt sind und sehr oft auf englischen Orgeln zur Weihnachtszeit gespielt werden. Und es gibt jede Menge Gesangsarrangements von großen und kleinen Komponisten im Laufe der Jahrhunderte. Für mich ist das ein Lied, das perfekt zusammenfasst, worum es bei Weihnachten geht.
So, that for me is a carol that sums up perfectly what Christmas is about.
Das ist sehr interessant. Für mich ganz persönlich sind es eher die englischen Melodien, zum Beispiel Adeste Fidelis, O Come All Ye Faithful. Das ist für mich die Nummer eins.
On top of everything else.
Well, of course, Adeste Fidelis is a mystery.
Natürlich ist Adeste Fidelis ein Rätsel, denn es gibt viele Theorien darüber, wer es komponiert haben könnte. Manchmal wird angenommen, dass es ein englischer katholischer Musiker namens John Francis Wade war. Und man nimmt an, dass es seinen Ursprung in den Zeiten der englischen Geschichte hatte, als die Katholiken verfolgt wurden. Die Katholiken fühlten sich verfolgt in dem protestantischen Land und es wird angenommen, dass Adeste Fidelis ein Aufruf an die Katholiken ist. Hört, ihr treuen Katholiken. Sie haben Latein verstanden, denn das war die Sprache der katholischen Kirche. Venite, venite in Bethlehem. Kommt nach Bethlehem. Es hat eine fast romantische Geschichte. So wie wir es heute kennen, als große Hymne, gibt es das erst seit einer unserer großen englischen Komponisten, Vaughan Williams, eine Harmonisierung vorgenommen hat im 19. Jahrhundert, die in England zum Standard geworden ist. Noch später hat Sir David Wilcox, der Musikdirektor am King's College in Cambridge und ein Freund und Mentor von mir war, den Überchor für Sing Choirs of Angels geschrieben, der wirklich den Himmel erhellt.
Which truly lights up the sky, that one of the best descants anyone could have written.
Es ist eine der besten Notenzeilen, die jemand hätte schreiben können. Und sie ist genauso bekannt wie die Melodie selbst, was eine große Leistung ist. Adeste Fidelis hat eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist, denn ich bin mir sicher, dass eine neue Generation von Musikern neue Bearbeitungen des Liedes anfertigen wird. Aber es ist sicherlich ein Favorit bei den Gemeinden in England und ich würde es mit der anderen Hymne gleichsetzen, die wir in England zu Charles Wesleys Text Hark the Herald Angels Sing singen. Charles Wesley konnte natürlich nicht wissen, dass seine Worte von Felix Mendelssohn vertont werden würden. Mendelssohn schrieb die Musik, die wir kennen, für etwas, das überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hatte. Es war eine vierstimmige Kantate zur Feier des 400. Jahrestages der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg. Eine Statue Gutenbergs sollte enthüllt werden.
Of the invention of printing by Gutenberg. And a statue of Gutenberg was due to be unveiled, and Mendelssohn was asked to write a cantata that would be sung.
Mendelssohn wurde gebeten, eine Kantate zu schreiben, die zu diesem freudigen Anlass gesungen werden sollte. Und er schrieb an seinen englischen Verleger, dass er diese Kantate mit dieser Melodie gemacht habe, die auf keinen Fall für irgendetwas Geistliches geeignet sei. Zu seinem Unglück war sein englischer Verleger anderer Meinung und fügte die Worte von Hark the Herald Angels Sing hinzu. Es ist sehr beliebt hier in den Gemeinden und auch hier hat Sir David Wilcox einen wunderbaren Überchor dazu geschrieben, den Sie in der letzten Strophe hören können. Das sind zwei Eckpfeiler der englischen Hymnen, von denen die eine ein Mysterium ist und die andere ein, sagen wir, Fehler, aber ein sehr glücklicher Fehler, wie ich finde.
One of them a mystery. And the other one, a mistake, let's say, but a very happy mistake, I think it is.
Wenn Sie Sir David Wilcox erwähnen, dann sind wir schon im King's College in Cambridge, beim vielleicht berühmtesten Weihnachtsgottesdienst der Welt, am 24. Dezember. Ist das auch für Sie ein spezieller Moment?
Is it for you a special moment too?
Auf das Festival Nine Lessons and Carols des King's College Cambridge freue ich mich jedes Jahr. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich zweimal eingeladen wurde, ein neues Weihnachtslied dafür zu schreiben. Das erste mit dem Titel What Sweeter Music schrieb ich 1987 auf Wunsch von David Wilcox nach Nachfolger Stephen Cleberry. What Sweeter Music wurde in jedem Jahr uraufgeführt. Die meisten Komponisten, mich eingeschlossen, denken immer, gut, ich schreibe das und es wird wahrscheinlich nur einmal aufgeführt und alles, was über die erste Aufführung hinausgeht, ist ein Bonus, einfach etwas, das man nicht erwartet, aber über das man sich freuen sollte. Aber es ist sehr schön, wenn es passiert. Und dann wurde ich wieder gebeten, ein Lied mit dem Titel Dormi Jesu zu schreiben, das auf einen lateinischen Text zurückgeht. Das ist so etwas wie der jüngere Bruder oder die jüngere Schwester von What Sweeter Music, die ein bisschen übersehen wurde, aber in den letzten Jahren beliebter wurde. Es ist eine große Ehre, zweimal eingeladen worden zu sein, für diesen Anlass zu schreiben. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Wenn Sie ein neues Lied für das Festival of Nine Lessons and Carols am King's College schreiben, erhalten Sie zwei Eintrittskarten. Bei diesen beiden Gelegenheiten hatten meine Frau und ich das Glück, unter den Anwesenden zu sein, und es ist wirklich etwas ganz Magisches. Es beginnt mehr oder weniger im Dunkeln und in der Stille mit der Stimme eines Chorsängers, der die erste Strophe eines in England sehr beliebten Liedes singt, Once in Royal David City.
Singing the first verse of a hymn very popular in England called Once in Royal David City.
John, that is my question. That is my question.
John, genau, das ist meine Frage. Dieses Solo, dieser wirklich spezielle Moment des Once in Royal David City. Ist das der Moment, an dem klar ist, dass jetzt Weihnachten ist?
Now it is Christmas.
Ich glaube, für viele Menschen ist das das Signal, dass Weihnachten wirklich begonnen hat. Und natürlich steigert sich das Ganze zu einem großen Crescendo aus Freude, aus Chor und Orgel und aus Lesungen der Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Es ist immer um 3 Uhr am Heiligen Abend.
And for me, that's when I open a bottle of champagne. And raise a glass with my family.
Für mich ist das der Zeitpunkt, an dem ich eine Flasche Sekt öffne und mit meiner Familie anstoße, weil es tatsächlich der Beginn von Weihnachten ist. Diese Tradition wurde 1918 eingeführt. Es gab einen jungen Kaplan namens Eric Milner White, der Meinung war, dass Weihnachten auf eine fantasievollere Weise gefeiert werden sollte, als es vielleicht zuvor der Fall gewesen war. Ein Neuanfang nach den schrecklichen Jahren des Ersten Weltkrieges. Und er hatte eine Gottesdienstordnung gefunden vom Bischof von Truro im Südwesten Englands. Er dachte, dass dies vielleicht auch in Cambridge funktionieren könnte. Die Idee ist, dass es eine Reihe von 9 Bibellesungen gibt, beginnend mit dem Ungehorsam von Adam und Eva und endend mit den großen Worten des heiligen Johannes, dem Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist eine Entwicklung, die die ganze Geschichte unserer Schuld und Erlösung und des letztendlichen Triumphes erzählt. Und es ist etwas, das ich in gewisser Weise als Rahmen für eine Reihe von Weihnachtsliedern und Hymnen empfinde. Im Laufe der Jahre, seit 1918, wurden viele Komponisten einbezogen. Der Brauch, jedes Jahr ein neues Lied für den Chor in Auftrag zu geben, geht auf Sir Stephen Clebury's Zeit zurück, als er 1982 Organist und Chordirektor wurde. Das wird unter seinem Nachfolger Daniel Hyde fortgesetzt. Und ich freue mich immer darauf zu hören, was das neue Weihnachtslied in diesem Jahr sein wird, denn es wurden alle möglichen Komponisten beauftragt. Und etwas, worauf das King's College sehr stolz ist, ist, dass man noch nie eine Absage erhalten hat. Wo auch immer der Komponist ausgewählt wurde, viele von ihnen sind Briten, aber einige von ihnen auch nicht, sie haben immer Ja gesagt, weil sie sich, wie ich gewünscht haben, Teil dieser großen musikalischen und biblischen Weihnachtsfeier sein zu dürfen.
Dieser Gottesdienst im King's College, ist das für Sie eine ganz reine Feier von Weihnachten, ganz reduziert auf das Wesentliche?
All about the essentials?
Well, I think you would have to say.
Nun, ich denke, das muss man so sagen. Es ist nicht die Art von Gesang, die man in einer Kneipe oder einem Einkaufszentrum hören würde. Es ist etwas, das kultiviert und rein ist. Und das liegt natürlich an dem besonderen Chor, der King's College Choir ist. Ein Chor von Jungen und Männern mit 28 Stimmen, die in einem Gebäude singen, das einen wunderbaren Nachhall von 5 oder 6 Sekunden hat. Und so scheint jeder Ton in den Himmel zu steigen, wenn man ihn gesungen hat.
And so every note seems to rise to heaven when you have sung it. And of course there are moments of merriment in the music that you will hear.
Und natürlich gibt es auch Momente der Fröhlichkeit in der Musik, die Sie hören werden. Aber sie ist in einen Rahmen eingebettet, der besinnlich ist und der vor allem, wie ich finde, die Weihnachtsgeschichte immer bis zur nächsten Lesung weiterträgt. Worte sind dabei genauso wichtig wie die Musik. Natürlich wurde das 9 Lessons and Carols über die Jahre hinweg in vielen verschiedenen Formen aufgenommen. Es wird jedes Jahr in einer Reihe von Ländern ausgestrahlt. Ich glaube, sie fühlen sich dafür verantwortlich, einen Standard zu setzen und eine Art von Schönheit anzustreben, die auch ich liebe. Manche Leute würden sagen, es ist zu rein. Vielleicht ist man ein wenig zu anspruchsvoll. Und auch ich mag nicht alle Arten von Gesang in verschiedenen Stilen. Aber das Gebäude an sich hat schon etwas. Die Kapelle des King's College ist im englischen geradlinigen Stil des 15. Jahrhunderts erbaut, einem Stil der Spätgotik und im 16. Jahrhundert vor der Reformation vollendet.
And when you walk through the west door there and look down the length of that chapel, you do feel a kind of.
Wenn man durch die Westtür geht und sich die Kapelle anschaut, spürt man eine Art das nimmt mir fast den Atem. Ich glaube, es macht einen ganz natürlich ein wenig nachdenklicher, bringt einen dazu, ein wenig mehr zu beten, als man es vielleicht tun würde, wenn man in einer x-beliebigen Kirche singen würde. Ich besuche die Kapelle immer sehr gern. Ich war zwar nicht selbst Teil des King's College, aber ich war auf dem Clare College, das direkt nebenan liegt. Ich war nur 2 Minuten zu Fuß von der Kapelle entfernt und oft dort, um den Chorgesang zu hören, der während der Semesterzeit jeden Tag stattfindet. Und natürlich an den großen Festen zu Weihnachten und Ostern, auch wenn sie außerhalb der normalen Vorlesungszeit liegen. Ich fühle mich mit Cambridge und diesem Chor sehr verbunden.
To Cambridge and to that choir. And of course my own experience has actually been rather different.
Natürlich ist meine eigene Erfahrung eine ganz andere, denn ich habe im Laufe der Jahre viele Chöre dirigiert. Und der Chor, mit dem ich aufnehme, der Chor, den ich gegründet habe, ist ein gemischter Chor mit erwachsenen Frauen im Sopran und nicht mit Knaben. Und die Leute sagen manchmal, was ist Ihnen lieber, Knabensoprane oder Mädchensoprane? Die Antwort ist beides. Ich liebe sie beide. Meine eigenen Erfahrungen habe ich hauptsächlich mit weiblichen Sopranen und auch mit weiblichen Altstimmen gemacht. Aber ich bin immer beeindruckt und stehe selbst in der Tradition der Knabensoprane. Ich habe mein Leben als Knabensopran begonnen. Das ist die einzige Zeit, in der ich eine schöne Stimme hatte. Aber ich wurde nie ausgewählt, um das Solo in Once in Royal David City zu singen. Ich fürchte, ich war nie der Beste.
Sie sind berühmt für viele Weihnachtslieder, die Sie geschrieben haben. Es gibt jetzt eine neue CD mit 5 neuen Weihnachtsliedern von Ihnen. Fließt die Weihnachtsinspiration also immer weiter?
The Christmas inspiration keep flowing?
I don't think a year has ever gone by when
ich glaube, es vergeht kein Jahr, in dem ich nicht ein Weihnachtslied komponiert oder arrangiert habe. Und dieses Jahr war außergewöhnlich, denn ich habe 2 neue komponiert. Und im letzten Jahr, während des Lockdowns, habe ich 2 weitere komponiert. Also ja, Weihnachten inspiriert mich weiterhin.
Yes, Christmas continues to inspire me.
And what is the inspiration? Und was ist die Inspiration?
Well, I would rather be associated with Christmas, which is a time of joy and happiness.
Nun, ich würde lieber mit Weihnachten in Verbindung gebracht werden, das eine Zeit der Freude und des Glücks ist, als mit Pest und Cholera. Was ist denn besser als Weihnachten? Es inspiriert mich weiterhin, weil es ein so wunderbares Fest ist, das Menschen, das Familien zusammenbringt. Es ist eine Zeit für Kinder, die sich freuen. Eine Zeit, in der wir uns an Chören erfreuen und die wunderbare Weihnachtsgeschichte hören, die in den 4 Evangelien der Bibel erzählt wird. Es wird mich immer wieder inspirieren. Und ich bin sicher, dass es noch viele Jahrhunderte lang unzählige Komponisten inspirieren wird.
The list of your, one has to say, hits. Die Liste ihrer, man muss sie so nennen, Hits zu Weihnachten ist endlos. Das in Deutschland sehr bekannte Christmas Lullaby, das Shepherd's Pipe Carol und so weiter und so weiter. Was macht es eigentlich mit Ihnen persönlich, dass Ihre Musik auf der ganzen Welt gespielt wird?
This music, your music, is played all over the world.
I think of my Christmas carols a little bit like visiting cards.
Ich betrachte meine Weihnachtslieder ein bisschen wie Visitenkarten, mit denen man sich bei den Leuten vorstellt. Ich schreibe aber alle Arten von Musik, nicht nur Weihnachtsmusik, natürlich nicht. Auch nicht nur Chormusik, wahrscheinlich aber schon mehr als die Hälfte meines Schaffens ist Chormusik der einen oder anderen Art, geistlich und weltlich. Aber wenn die Leute sonst nichts über mich wissen, dann wissen sie aber wahrscheinlich, dass ich das Shepherd's Pipe Carol oder das Candlelight Carol oder Star Carol geschrieben habe. Und das ist auch gut so, denn es ist eine Möglichkeit, Freunde zu finden und auf die Menschen zuzugehen. Ich denke, dass jeder Komponist wahrscheinlich 2 Dinge will. Wir wollen aufgeführt werden, weil wir nicht einfach etwas komponieren wollen, das dann in der Schublade liegt und nie fertig wird. Und insgeheim möchten wir alle für unsere Technik bewundert werden. Okay, wir sind nicht Johann Sebastian Bach und niemand wird es je wieder sein. Aber es geht darum, dass jemand sagt, oh, er schrieb wie ein Engel.
Oh, he wrote like an angel. That's something we would all love to have on our tombstone.
Das ist etwas, was wir alle gerne auf unseren Grabsteinen stehen hätten. Und das andere, was ich gerne auf meinem Grabstein stehen hätte, ist, seine Musik hat die Herzen der Menschen berührt. Denn ich denke, das ist ein großer Segen, wenn man das erreichen kann. Und das kann man vielleicht mit einem 3-minütigen Lied genauso gut erreichen wie mit einer gewaltigen Symphonie. Sehen Sie, Beethoven hatte so recht, als er bei seiner Missa Solemnis sagte, sie kam aus dem Herzen, möge sie zu Herzen gehen. Und ich denke, darum geht es bei der Komposition wirklich, um 2 verschiedene Dinge, um Konstruktion und um Kommunikation. Man ist sowohl Architekt als auch Geschichtenerzähler und das ist so faszinierend daran. Musik ist eine so geheimnisvolle Kunst. Wir wissen nicht, wie genau es geht. Nur eine einfache Melodie reicht, um die Menschen zum Weinen zu bringen. Warum? Wir wissen es nicht. Und ich weiß es auch nicht besser als jeder andere. Aber für mich stimmt es auf jeden Fall, dass ich es liebe, Weihnachtsmusik zu schreiben, weil es so viele Dinge gibt, die hinter dem Fest der Weihnacht selbst liegen, die aber in der Musik genauso gut ausgedrückt werden können wie in Worten. Und es ist ein großes Privileg, daran teilhaben zu dürfen.
And it's a great privilege to be part of that. And I always enjoy Christmas every year and look forward to it every year.
Ich genieße Weihnachten jedes Jahr und freue mich jedes Jahr darauf. Gerade jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht, dirigiere ich laufend Konzerte oder Gottesdienste. Ich bin viel herumgereist, habe neue Musik geschrieben, neue Musik dirigiert. Und nach dem sehr schwierigen Jahr, das wir alle im letzten Jahr erlebt haben, glaube ich, dass es mir und meinen Musikerkollegen bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, live zu musizieren und mit Menschen zusammen zu sein. Und was noch besser ist, ist, dass nach einem Weihnachtskonzert wie dem, das ich in der Londoner Royal Albert Hall mit 5000 Menschen dirigiert habe, die Zuhörer singen zu hören. 5000 Stimmen gleichzeitig an einem Ort zu hören, ist eine Erfahrung, von der ich annehme, dass ein Sportliebhaber sagen würde, es sei wie ein großes Fußballspiel.
But I suppose a sports lover would say it's like a great football match. You know, you can't have a virtual football match. Not really.
Man kann kein virtuelles Fußballspiel haben, nicht wirklich. Es muss tatsächlich stattfinden. Die Online-Konzerte und andere Dinge sind sehr wertvoll und bringen die Musik manchmal zu Menschen, die aus dem einen oder anderen Grund nicht in der Lage sind, persönlich zu einem musikalischen Live-Event zu gehen. Aber das Beste ist immer die Live-Veranstaltung. Jeder Musiker, mit dem ich gesprochen habe, und alle meine Kollegen würden dem zustimmen. Auch 2021 gibt es zwar noch Einschränkungen, aber wir hoffen, dass diese bald aufgehoben werden. Wir können wieder einmal zusammen sein und in dieser wunderbaren und gesegneten Zeit des Jahres Musik machen.
You mentioned Johann Sebastian Bach.
Sie haben Bach erwähnt. Sie sind heutzutage vielleicht populärer als Bach in seiner Zeit.
In his time.
No. Well, Bach in his time did not have the.
Nein. Bach hatte zu seiner Zeit noch kein Internet. Er hatte keine Aufnahmen. Er hatte kein Radio. Er hatte kein Fernsehen. Er hatte keine Flugzeuge, mit denen er die ganze Welt besuchen konnte. Sein Ruf war lokal, weil das Leben eher lokal war. Es war damals viel schwieriger für Komponisten, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Mozart das Manuskript von Singet dem Herrn ansah und sagte: Hier ist endlich etwas, von dem wir alle lernen können. So genoss Bach natürlich nicht die Anerkennung, die er hätte haben sollen. Die Leipziger Ratsherren waren nicht immer sehr nett zu ihm und man behandelte ihn wie einen hartgesottenen, bescheidenen Schulmeister, der neben der Musik auch Latein beibringen musste. Es war das Leben eines vielbeschäftigten, in der Provinz wirkenden Musikers. Sie wussten nicht, dass er vielleicht das größte musikalische Genie war, das die westliche Welt je hervorgebracht hat. Ich meine, sie wären erstaunt gewesen, wenn das jemand behauptet hätte. Ich glaube also nicht, dass Anerkennung und Popularität etwas ist, worauf wir zu viel Rücksicht nehmen sollten. Aber denken Sie an die Komponistinnen. Wir hatten einige wunderbare Komponistinnen, die übersehen wurden, weil niemand sie für wichtig hielt. Machen wir uns also keine Sorgen um den eigenen Ruhm und die Anerkennung. Ich meine, das Wichtigste ist wirklich die Qualität der Musik.
The quality of the music.
Then let's talk about your music. There are some new carols.
Dann lassen Sie uns über Ihre Musik sprechen, über die neuen Lieder. Es gibt ein neues Arrangement von Es ist ein Ros entsprungen. Sie haben uns schon von Ihrer Liebe zu dem Lied erzählt. Was macht denn Ihr neues Arrangement aus? Was ist das Besondere daran?
About this new one of Es ist ein Ros entsprungen.
I was approached by Deutsche Grammophon.
Vor etwa 7 Jahren trat die Deutsche Grammophon an mich heran und teilte mir mit, dass sie ein Album mit Albrecht Mayer, dem Solo-Oboisten der Berliner Philharmoniker, und meinen alten Freunden, den Kingsingers, einer 6-stimmigen Vokalgruppe aus England, aufnehmen würden. Und die Idee war, dass es ein Weihnachtsalbum werden sollte, und sie wiesen verschiedenen Komponisten und Arrangeuren verschiedene Titel zu. Und sie fragten, haben Sie ein Weihnachtslied, das Sie für geeignet halten? Vielleicht ein traditionelles, das Sie für Oboe und die Kingsingers arrangieren können? Ich habe darüber nachgedacht und dann wurde mir klar, dass ich gern ein Arrangement von Es ist ein Ros entsprungen schreiben würde, in dem die Oboe ein obligates, durchgehendes Spiel hätte, fast wie in einer Bach-Kantate, in einem Stil, der von Bach beeinflusst ist. Ich war bei den Aufnahmesitzungen nicht dabei, weil sie in Deutschland stattfanden, aber ich schickte das Manuskript digital per PDF. Als ich dann die CD hörte, dachte ich, Mensch, ist das eine schöne Aufführung. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich es leicht für einen normalen, gemischten Chor anpassen, sodass mein eigener Chor, die Cambridge Singer, es singen könnten. Und dazu haben wir als Oboisten einen weiteren renommierten Solo-Oboisten geholt, John Roberts vom Royal Philharmonic Orchestra in London.
Eines dieser neuen Lieder ist ein Teil eines Dankeschöns für das Impfforscherteam in Oxford. Sie haben sich dafür den heiligen Josef ausgesucht. Können Sie uns erklären, wie es dazu kam?
Can you just explain your thoughts about this carol?
Es war auf dem Höhepunkt des Lockdowns, als das Oxford Philharmonic Orchestra an mich herantrat. Sie sagten, es gäbe in Oxford ein Team von Wissenschaftlern, die daran arbeiten, die Welt zu retten. Mit dem Oxford-Impfstoff, dem Impfstoff von AstraZeneca. Und das Orchester wollte ihnen gerne mit Musik danken. Ich fragte, ob sie ein Konzert aufnehmen werden und als Weihnachtsgeschenk überreichen oder was geplant ist. Und darauf sagte der Direktor des Orchesters, nun, wir haben das Orchester und wir haben einen der Oxford College Chöre und wir haben den berühmten Bassbariton Bryn Terfel. Darauf fragte ich begeistert, ob er wohl ein Stück singen würde, wenn ich es schreibe für ihn. Und er hat zugesagt. Weil er ein so großartiger Opernsänger ist und jede Rolle übernehmen kann, habe ich daran gedacht, ihn als Josef zu nehmen. Denn Josef ist die Figur in der Weihnachtsgeschichte, die wir oft vergessen.
Joseph is the figure in the Christmas story we often forget about. You know, that he was there with Mary, trudging along with their donkey to Bethlehem.
Wissen Sie, er war bei Maria, als sie mit einem Esel nach Bethlehem stapften. Er muss sehr gemischte Gefühle gehabt haben, denn sie hatte ihm erzählt, dass ein Engel sie besucht hatte und dass sie schwanger war und einen Sohn zur Welt bringen würde. Joseph muss gedacht haben, das ist eine sehr seltsame Geschichte. Vielleicht sagt sie die Wahrheit, vielleicht aber auch nicht. Deshalb dachte ich, es wäre schön, die Weihnachtsgeschichte aus seiner Perspektive in einem Weihnachtslied zu erzählen. Seine Zweifel, seine Ängste. Und dann werden sie von einem Chor von Engeln besucht. Das ist dann der Chorteil. Die Engel singen, Josef, sieh das Wunder, das in Bethlehem geschehen wird. Das war eigentlich die Idee hinter dem Josefslied. Es gibt also Josefs Musik, die eher düster ist, und dann den Chor der Engel, der engelsgleich von oben kommt. Beides kommt in einem Musikstück zusammen. Ich hoffe, Sie finden, dass es gut zusammenpasst.
Where do you find your words?
Wo finden Sie eigentlich Ihre Worte und Melodien für diese ganzen Perspektiven? Es gibt das Donkey Carol, das Eselslied, das Shepherd's Carol der Hirten, Joseph's Carol, Mary's Lullaby. Wo finden Sie die Inspiration, die Worte, die Töne?
Inspiration, these words, these tones.
Of course, when you write a Christmas carol, you've got not just the music, but
wenn man ein Weihnachtslied schreibt, muss man natürlich nicht nur über die Musik, sondern auch über den Text nachdenken. Wenn einer der großen klassischen Dichter oder Schriftsteller einen Text hat, der mir gefällt und von dem ich glaube, dass ich ihn vertonen kann, dann ist das eine Herausforderung. Aber es löst ein großes Problem, nämlich die Frage, woher ich die Worte nehmen soll. Das Lied What Sweeter Music, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe, stammt von einem unserer großen englischen Dichter des 17. Jahrhunderts, Robert Herrick. Ein schöner Text, den ich gern vertonen wollte. Aber manchmal passiert es, dass ich einfach keinen Text finde. Und dann schreibe ich selbst den Text. Das war immer eine Herausforderung für mich, denn ich wurde als Komponist ausgebildet, um Musik zu schreiben. Ich habe nie gelernt, wie man Gedichte schreibt, und das musste ich erst lernen.
I was never trained how to write poetry. That's something I've had to learn. And of course, it's not really poetry, it's song lyrics.
Und natürlich ist es nicht wirklich Poesie. Es sind Songtexte, Worte, von denen man weiß, dass sie vertont werden sollen. Und so beginne ich mit einem leeren Blatt Papier, vielleicht nur mit einer kleinen Idee. Ich erinnere mich, dass beim Shepherd's Pipe Carol die Worte und die Musik zu dem kleinen Satz On the way to Bethlehem zusammenkamen. Und das war der kleine Keim, aus dem alles erwuchs. Denn ich fragte mich, nun, wer ist auf dem Weg nach Bethlehem und warum? Vielleicht ist es einer der Hirten. Und wenn es ein musikalischer Hirte wäre, würde er vielleicht auf seiner Pfeife spielen. Und so hatte ich die Grundlage für eine kleine Geschichte, die ich in Worten und Musik erzählte. Oh, das ist schon lange her. Ich war noch in der Highschool, als ich das geschrieben habe. Aber die Worte und die Musik sind irgendwie zusammengewachsen. Es ist sehr schwer zu sagen, was von beidem zuerst kommt.
which is more difficult?
Was ist schwieriger, Musik zu einem bestehenden Text zu schreiben oder Text zu einem Musikstück zu schreiben?
To a piece of music.
I find writing the words more difficult than writing the music.
Ich finde das Schreiben des Textes schwieriger als das Schreiben der Musik, weil ich nie eine professionelle Ausbildung im Schreiben von Texten hatte. Daher ist es immer schneller, meine Musik zu einem Text von jemand anderem zu schreiben. Aber ich habe eigentlich keine Arbeitsbeziehung zu einem lebenden Dichter. Wenn ich einen bestehenden Text genommen habe, dann fast immer von einem großen, aber längst verstorbenen Autor. Und das ist eine Verantwortung und eine Herausforderung. Aber es ist immer schwieriger, wenn ich sowohl Text als auch Musik machen muss, dann dauert es länger.
Da wären wir natürlich bei dieser einen Frage, die Sie vermutlich schon so oft gehört haben, zu Ihren Gedanken, zu Ihrer Inspiration. Arbeiten Sie einfach auf Papier? Bekommen Sie Ihre besten Ideen morgens im Bad oder spüren Sie so etwas wie göttliche Inspiration?
Divine inspiration, what is it about?
It's very difficult to generalize. I do sometimes get my ideas in the bath.
Es ist sehr schwierig, das zu verallgemeinern. Manchmal kommen mir die Ideen im Bad. Und ich muss sagen, dass ich auf meiner Seite des Bettes immer etwas Notenpapier und einen Bleistift liegen habe, nur für den Fall, dass mir eine kleine Idee kommt. Aber im Allgemeinen ist es so, wie Stravinsky sagte, als er gefragt wurde, wann ihm die Ideen kommen. Er sagte, wenn ich arbeite. Sie kennen doch die romantische Geschichte von Beethoven, der mit seinem Notizbuch durch den Wiener Wald spaziert und plötzlich, wie von Zauberhand, die ganze Symphonie hat. So ist es nicht wirklich. Die wirklich harte Arbeit findet im Arbeitszimmer statt, am besten ohne Unterbrechungen. Aber das ist in der heutigen Welt schwer zu bewerkstelligen, mit all den Dingen, die reinkommen, den E-Mails, den Telefonanrufen, den Reisen und so weiter. Aber ich versuche, allein zu sein. Ich versuche, mir Zeit zu nehmen. Und ich beginne mit einem leeren Blatt Papier. Und ich hoffe, dass ich am Ende mit einem gefüllten Blatt Papier herauskomme. Aber ich weiß nicht wirklich, wie das geschieht. Ich weiß nicht, woher die Ideen kommen.
I don't know where ideas come from. What I like to say is that, oh, Saint Cecilia has paid me a little visit.
Was ich gerne sage ist, dass die heilige Cecilia mir einen kleinen Besuch abgestattet hat, die Schutzpatronin der Musiker. Aber sie hat eine ganze Menge Musiker zu besuchen. Ich weiß sicher, dass einige Stücke geschrieben werden, in denen sie zu der Zeit irgendwo anders gewesen sein muss. Wir hoffen immer auf einfach eine kleine Idee, die funktioniert. Und das müssen wir dann oft, wenn es nur ein kleines Fragment ist, wie On the Way to Bethlehem, weiter ausspinnen. On the Way to Bethlehem sind gerade mal 2 Sekunden. Ich habe ein Stück gemacht, das 3 Minuten dauert. Hier kommt also die Technik ins Spiel. Und ich wünschte, ich könnte es für Ihre Zuhörer spannend machen. Aber wissen Sie, es ist wirklich so. Es ist einfach harte Arbeit und mehr kann ich Ihnen nicht sagen.
It's just hard work. And more than that, I can't tell you.
Wann waren Sie eigentlich zuletzt in Köln oder waren Sie überhaupt schon mal da, um den Dom zu sehen?
And visiting the cathedral.
Yes, I have very happy memories of my visit to Köln.
Ja, ich habe sehr glückliche Erinnerungen an meinen Besuch in Köln. Es war bei einem Workshop in einer schönen, ansehnlichen Kirche, nicht weit weg vom Dom. Ich war so beeindruckt von der Herzlichkeit, mit der ich empfangen wurde, und von der Qualität des Gesangs. Ich wurde gefragt, ob ich diesen Workshop machen könnte für örtliche Chor- und Kirchenmusiker. Und dann sagten sie, John, würde es Ihnen etwas ausmachen, ihn zweimal zu machen? Wir sind nämlich ausverkauft. Und ich sagte, ja sicher, ich mache es zweimal. Und dann bekam ich eine weitere E-Mail, in der stand, würdest du es dreimal machen? Wir könnten auch das füllen. So wurde ich dreimal in einer erstaunlichen Anzahl von guten Musikern und Sängern aus Köln empfangen. Vielleicht waren unsere Hörer jetzt unter ihnen. Es war nur ein Tag, aber er hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, wegen der Schönheit des Gesangs, der Musikalität, die er da zeigte, und der Tatsache, dass sie bereit waren, einen Fremden von anderswo willkommen zu heißen.
But do you visit the cathedral?
Aber haben Sie den Dom denn auch gesehen?
Ich würde es lieben, die Kathedrale einmal zu besuchen. Vielleicht wird das geschehen.
The impressive buildings like the Cologne Cathedral. We have some.
Wenn wir an diese beeindruckenden Gebäude denken, wie den Kölner Dom, es gibt auch in England ähnlich beeindruckende Kathedralen. Die englische Kathedralmusik ist weltbekannt. Was denken Sie über die Verbindung zwischen diesen beeindruckenden Gebäuden und dem Musikstil, den wir von so vielen britischen Komponisten kennen?
And the style of music we listen so often from British composers.
We're very fortunate in England to have, I think, 53 cathedrals.
Wir haben das große Glück, dass es in England 53 Kathedralen gibt, viele davon sehr alt, und so gut wie alle haben einen eigenen Chor. Früher waren das vor allem Knaben und Männer, heute kommen Mädchenchöre dazu. Das ist großartig. Wenn man in einer Kathedrale singt, die einen Nachhall von 5 oder 6 Sekunden hat, diktiert das natürlich einen bestimmten Vortragsstil. Ein starkes Vibrato ist nicht angebracht, weil es in einer solchen Akustik einfach verwirrend klingt. Und man muss sehr vorsichtig mit der Tonhöhe und der Stimmung sein. Denn wenn man eine Note falsch singt, bleibt sie 6 Sekunden lang erhalten. Man vergisst sie also nicht so schnell. Ich denke, der Gesangsstil, den man nicht nur in englischen Kathedralchören, sondern auch in allen englischen Chören findet, tendiert im Allgemeinen zu leichtem Vibrato und ist vielleicht etwas kopflastig. In Zahlen ausgedrückt findet man normalerweise 16 Soprane und dann vielleicht 3 Altstimmen, 3 Tenöre, 3 Bässe. Es ist wirklich wie eine umgekehrte Pyramide. Das Tongewicht liegt in der oberen Linie. Die unteren Stimmen sind leichter und ich glaube, das ist ein Klang, den englische Komponisten in ihren Köpfen tragen, auch wenn sie selbst vielleicht nie in einem solchen Chor gesungen haben. Ich glaube, es beeinflusst die Kompositionen, die ich gemacht habe. Es ist nicht die einzige mögliche Klangfarbe für Chöre, aber eine, die eher spezifisch für England ist. Und natürlich ist die Ausbildung, die diejenigen erhalten haben, die das Glück hatten, in einem Kathedralchor zu singen, etwas, das sie im späteren Leben oft zu den Höhen der Musikwelt geführt hat. Es ist eine sehr gute Ausbildung, eine Tradition, die Jahrhunderte zurückreicht und die hoffentlich immer fortgesetzt wird. Es ist nicht ohne Herausforderungen, denn der Betrieb eines Chores in einer Kathedrale kostet Geld, aber er bringt nie wirklich Geld ein. Aber es ist etwas, das es wert ist, unterstützt und erhalten zu werden. Denn es gibt alle Anzeichen dafür, dass es eine lebendige Tradition ist und etwas, das wir eigentlich schon immer hatten. Ich glaube nicht, dass es immer so gut war wie jetzt. Aber inzwischen, vielleicht wegen der Aufnahmen, ist ihr Standard gestiegen. Und es ist etwas, an dem ich sehr gerne beteiligt war. Obwohl ich nie in einem Kathedralchor war, hin und wieder habe ich sie als Gastdirigent geleitet. Und das ist ein Teil meines Lebens. Und ich bin sehr glücklich, das gehabt zu haben.
So I could go on talking to you for many hours, but I have 2 last questions.
Ich könnte noch Stunden weiter mit Ihnen sprechen. 2 Fragen habe ich aber noch. Die erste dreht sich um Weihnachten. Nach 2 sehr speziellen, schwierigen Jahren der Pandemie, wir haben schon drüber gesprochen, wie wird Weihnachten 2021 klingen? Was ist die Melodie da in Ihrem Kopf?
What will Christmas sound like 2021?
Christmas 2021 is a joyful reunion.
Weihnachten 2021 ist ein freudiges Wiedersehen. Ich habe bereits 2 große Weihnachtskonzerte dirigiert. Und wenn wir heute sprechen, habe ich noch 3 weitere vor mir. In den Konzerten, die ich bereits dirigiert habe, habe ich ein besonderes Gefühl der Aufregung und Freude verspürt, das die Tatsache widerspiegelt, dass wir im letzten Jahr frustriert waren.
So part of a resurrection?
Also wie eine Auferstehung?
Yes, exactly. It feels like a resurrection.
Ja, genau. Es fühlt sich wie eine Auferstehung an. Und es ist wahr, dass wir manchmal im Leben nicht zu schätzen wissen, wie wichtig etwas für uns ist, bis es uns genommen wird. Und so wurden uns letztes Jahr zum ersten Mal seit Ewigkeiten das Singen und das musikalische Leben an Weihnachten genommen, durch Umstände, die wir nicht kontrollieren konnten. Und dieses Jahr ist es zumindest teilweise zurückgekommen. Also Halleluja!
It's come back. And so Halleluja!
And the very last question.
Die letzte Frage, mit Verlaub, Sie sind in Ihren 70ern. Ich würde Sie gerne fragen, haben Sie noch einen besonderen musikalischen Traum? Gibt es ein Konzert, einen Ort, an dem Sie gerne dirigieren möchten, etwas, das Sie noch schreiben möchten? Gibt es diesen einen besonderen musikalischen Traum?
Conduct, is there any special dream?
Well, I'm still 27 inside. I never think about age.
Nun, innerlich bin ich immer noch 27. Ich denke nie über das Alter nach, weil niemand von uns weiß, was die Zukunft bringen wird. Und eines der Dinge, die ich leider vor einigen Jahren aufgegeben habe, ist der Versuch zu planen. Es gibt ein altes Sprichwort unter Theologen: Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzählst du ihm deine Pläne. Und vielleicht ist das wahr. Ich habe viele Projekte, die ich gerne verwirklichen würde. Nicht alle haben mit Chormusik oder Kirchenmusik zu tun. Ich würde zum Beispiel gerne eine Oper schreiben und ich würde gerne eines Tages ein Musical schreiben. Aber man muss realistisch sein. Man hat nur ein Leben und es ist nicht einfach, in eine andere Welt der Musik einzudringen, wenn man schon für etwas anderes bekannt ist. Ich habe eine Menge Anfragen von Leuten, die mich um meine Dienste bitten und ich hoffe, dass das so weitergehen wird. Im Grunde möchte ich also weitermachen. Ich lasse mich also fallen und es ist mir egal, woraus das besteht.
I want to carry on till I drop, but I don't mind what that consists of.
So, thank you very, very much and Merry Christmas.
And to you, thank you for having me.